Hallo und herzlich willkommen bei JusProfi, dem Podcast für Profijuristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute bei, ich möchte fast sagen, dem Arbeitsrechtsexperten Magister Markus Löscher. Markus ist 32 Jahre alt, mittlerweile auch schon Partner, und zwar Named Partner, wie man so schön sagt. In den amerikanischen Serien kennt man das. Also das hat auch schon was zu bedeuten auf jeden Fall, und ist eben Spezialist für Arbeitsrecht. Hallo Markus, stell dich doch bitte mal vor.
Hallo, grüß dich, vielen Dank fürs Kommen. Ja, mein Name ist Markus Löscher, 32 Jahre alt und Namenspartner der Kanzlei Gerlach Löscher Littler. Wir sind die österreichische Kooperation der größten Arbeitsrechtskanzlei der Welt, nämlich der amerikanischen Kanzlei Littler Mendelsohn PC. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen plaudern können über Arbeitsrecht und was uns sonst noch dazu einfällt.
Ja, super, ich freue mich erst recht. Vielleicht fangen wir bei den Anfängen an, wie wir es fast immer tun in unserem Podcast. Erzähl uns doch einmal, wie hat diese Faszination für Jus bei dir begonnen? Warst du schon immer an Jus interessiert oder war das wie bei so vielen, die studiert haben, die gar nicht erst wussten, was sie studieren sollen und dann einfach mal Jus studiert haben? Oder wie war das bei dir?
Also ich bin geboren und aufgewachsen im nördlichen Waldviertel, Hof von der Theier. Und bereits in der Unterstufe habe ich einen Sitznachbarn gehabt, mit dem ich gemeinsam immer so Luftschlösser mir ausgedacht habe, wie zum Beispiel, dass wir beide erfolgreiche Anwälte sein könnten, weil aus den Serien kennt man Anwälte erfolgreich, vielleicht noch dazu Scheidungsanwälte, die ganz spannende Fälle haben. Und irgendwie hat sich dieser kindliche Gedanke immer weiter verfestigt, auch während des Gymnasiums. Und dann nach der Matura habe ich mir gedacht, ja, Ich mache es einfach mal und probiere es aus, und es hat mir von Anfang an eigentlich sehr gut gefallen, weil es ein analytisches Denken ist. Es ist ein mathematisches Denken auch teilweise, also eine Art Herleitung eines Schadenersatzes. Es ist nichts anderes als eine Gleichung, die man löst. Und dieses strukturierte Denken hat mir schon von Anfang an irgendwie imponiert.
Super. Was ist aus dem Sitznachbarn geworden? Ist der auch Anwalt?
Wir haben leider den Kontakt verloren. Ich weiß, er ist, glaube ich, Lokalpolitiker jetzt, hat auch Jus studiert. Ich weiß aber nicht, ob er dann fertig wurde. Also wir haben leider den Kontakt zueinander verloren.
Okay. Du hast es dann, es hat dich dann nach Wien verschlagen, wo du am Juridikum in Wien, an der Universität Wien, Jus studiert hast. Wie war das Studium für dich? Wie erinnerst du dich daran zurück?
Eigentlich sehr gut. Natürlich, vom Land kommend in die große Stadt Wien, sehr viele Ablenkungen, aber ich habe trotzdem relativ zielgerichtet mein Studium in die Hand genommen. Was aber für mich, wenn ein Studium auch wichtig war, war immer daneben auch zu arbeiten. Ich glaube, das kann man den jetzigen Studierenden auch ans Herz legen, dass man eine Verbindung immer hat, auch in die Privatwirtschaft oder in die Praxis zumindest, weil es Nebenerscheinung, neben dem kleinen Geld, das man verdient, hat man natürlich dann auch die ersten Kontakte in die Berufswelt. Und so bin ich dann am Ende des Tages auch zu meinem ersten juristischen Job gekommen, nämlich als studentischer Mitarbeiter in der Kanzlei Gerlach Rechtsanwälte damals.
Mhm, kommt mir bekannt vor. jedenfalls, ich glaube, nächstes Jahr sind es dann 10 Jahre, seit du in der Kanzlei bist, wo du jetzt Partner mittlerweile auch schon bist. Und das ist natürlich eine schöne Erfolgsstory, wie man eben als studentischer Mitarbeiter bis hin zum Partner über die Stationen natürlich dann Konzipient, Rechtsanwalt und dann eben Partner kommt. Das finde ich bemerkenswert. Und wir haben natürlich auch schon den einen oder anderen Podcast-Partner oder Partnerin gehabt, die einen ähnlichen Lebenslauf hat, und bei denen merke ich immer, dass die Harmonie stimmt zwischen der Kanzlei. Also es ist eine, man hat ein gutes Mentoring gefunden, und deshalb wird man, und das hält einen dann auch natürlich, hat die Kanzlei dann bei dir auch in dir was gesehen, was sie natürlich dazu bewogen hat, dich zum Partner letztendlich zu machen. Also Das ist schon sehr, sehr toll. Du hast eben, aber ja, andererseits fragst du dich nicht, ob du nicht hättest auch noch ein bisschen andere Arbeitserfahrung woanders auch sammeln sollen, oder wie siehst du das? Weil ich persönlich sehe das oft so, dass man durchaus sich viele verschiedene Sachen anschauen soll und dann kann man erst sagen, das ist es. Ja. Aber andererseits, wenn man es gleich weiß, natürlich ist es natürlich auch so. Es ist nichts Verwerfliches, wenn man dann sofort weiß, das ist das, was ich machen will.
Ab und zu denke ich mir, ich hätte gern so ein Alternativleben oder ein Alternativszenario meines beruflichen Werdegangs, wo ich vielleicht komplett alles anders mache. Ja? Also nicht in die Anwaltei, sondern vielleicht gleich in die Privatwirtschaft, in eine Rechtsabteilung. Als ich mit dem Studium fertig wurde, war für mich, lag am Tisch das Angebot von Roland Gerlach, der sagte, werden Sie mein Konzipient, das wollte ich jetzt nicht ausschlagen, aber mit dem Hintergedanken, nach der Rechtsanwaltsprüfung gehe ich in die Privatwirtschaft. Also die Rechtsanwaltsprüfung sehe ich noch immer als hervorragende Prüfung, weil sie vorbereitet auf sehr viel, was dann später auch an Stress da ist, an Aufgaben da sind. Und als ich die Prüfung dann hatte, dachte ich mir, naja, zumindest die Selbstständigkeit einmal probieren als Eingetragener wäre dann nicht schlecht. Und so wurde ich Substitut. Und als Substitut dachte ich mir, naja, Personalführung übernehmen. Ich habe dann 2019 die Personalführung der Kanzlei übernommen. Macht mir nicht auch Spaß. Und eigentlich habe ich nie den Absprung geschafft, sozusagen ein Alternativszenario zur Anwaltei zu finden. Manche sagen, die Konzipienten sollten sich während der Konzipientenzeit Kleinkanzlei, Großkanzlei, Boutiquekanzlei, Wald- und Wiesenanwalt, vielleicht mehrere verschiedene Dinge aussuchen und ansehen. Manchmal denke ich mir, dass das nicht schlecht gewesen wäre. Ich bin aber ganz froh, dass es eigentlich jetzt gekommen ist, wie es gekommen ist, weil, wie gesagt, es ist nicht überall das Gras grüner, aber vielleicht auch doch.
Und vor allem, wenn es passt, dann passt es.
Vollkommen richtig. Also wenn die Chemie passt, in der Kanzlei passt, die Kollegenschaft, der Umgang miteinander, dann wechselt man sehr ungern, sage ich ganz ehrlich.
Das heißt dann, im Studium hast du dich da auch schon für Arbeitsrecht interessiert, während du hier schon, sage ich jetzt einmal, studentischer Mitarbeiter warst. Und als du hier angefangen hast, hattest du da die Prüfung Arbeitsrecht schon hinter dir?
Ich habe jetzt die letzten Tage, weil ich wusste, dass wir heute aufzeichnen, nachgedacht, wie ich eigentlich aufs Arbeitsrecht gekommen bin. Und ich hatte die Prüfung Arbeitsrecht bei Professor Brodil in Wien.
Ich auch.
Du auch? Ja, sehr gut. Die hatte ich bereits, aber ich weiß nicht, warum ich dann zum Arbeitsrecht gekommen bin. Ich glaube, es war so, im Rahmen einer anderen Vorlesung konnten wir einen Rundgang durch den Verfassungsgerichtshof machen. Und diesen Rundgang machte der mittlerweile im Ruhestand befindliche Dr. Rudolf Müller, der ja Sozialrechtler, Arbeitsrechtler ist. Und er hat uns durch sein Büro geführt und hinter seinem Büroschreibtisch waren sehr viele arbeitsrechtliche Publikationen. Und einer der Mitstudenten fragte, warum so viel Arbeitsrecht an der Wand. Und er meinte, das Arbeitsrecht ist so breit, es ist so umfassend. Es gibt Gesetze, es gibt generelle Normen, überbetrieblich, kollektivvertraglich, innerbetrieblich, Betriebsvereinbarungen, es gibt Individualarbeitsrecht, es gibt Verträge. Wenn Sie Arbeitsrecht machen, sehen Sie ganz viel. Und das ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. Und darum habe ich auch beide Seminararbeiten im Arbeitsrecht dann gemacht. Und so bin ich auch zur Kanzlei gekommen. Also es war irgendwie, ich will nicht sagen Liebe auf den ersten Blick, das nicht, aber ich habe mich vom Arbeitsrecht überzeugen lassen. Und sehr viele Kollegen sagen zu mir, alles würden sie machen außer Arbeitsrecht. Das haben wir, glaube ich, in Folge 36 oder 37 vom Kollegen gehört. Aber für mich ist das Arbeitsrecht ein Rechtsgebiet, das vor allem auch ständiger Wandlung unterworfen ist. Ja? Spätestens durch die Corona-Pandemie, jeden dritten Tag eine neue Richtlinie zur Kurzarbeit, hat man gesehen, wie anpassungsfähig man im Arbeitsrecht sein muss. Und diese doch sehr schnelle Beratung im Arbeitsrecht ist das, was mich dann am Ende des Tages wahnsinnig fasziniert und überzeugt.
Das war sicher eine sehr turbulente Zeit, wo man eben diese zahlreichen Verordnungen zur Kurzarbeit hatte und diese zahlreichen Gesetzgebungen und Änderungen.
Vollkommen richtig, weil vor allem so viel Rechtsunsicherheit geherrscht hat. Ja. Man darf nicht vergessen, der Arbeitgeber ist immer der erste Rechtsanwender. Und der Arbeitgeber fährt wahrscheinlich oft ein Jahr, eineinhalb oder manchmal zweieinhalb Jahre später, ob das jetzt richtig war oder nicht richtig war, was er gemacht hat. Also, du sprichst schon an die Kurzarbeit, die sogenannten Aussperrungen teilweise, weil halt es nicht möglich war, Dienstleistungen anzubieten. Urlaubsanordnung, ja, nein. Also der Paragraph 1155 ABGB war einer der meist diskutierten im Jahre 2020. Mhm. Und das macht es aber auch so spannend in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten, weil man doch eine gewisse unternehmerische Entscheidung mitträgt. Und das ist was, was man in nicht sehr vielen Rechtsgebieten hat, im Arbeitsrecht schon.
Mhm. Nochmal zurück zur Prüfung beim Professor Prodil. Wie war die? Was hast du bekommen?
Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ganz sicher habe ich bekommen die Frage Konkurrenzklauseln, Konkurrenzverbot. Als Frage, das weiß ich noch. Und die Note war am Schluss 2 oder 3. Ja. Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls keine 1, das weiß ich.
Ja. Es war Professor Prodil, das ist immer generell im Arbeitsrecht, dass die Arbeitsrechtsprofessoren es nicht mögen, wenn man vorher nicht Zivilrecht gemacht hat und vor allem irgendwie, wenn man Arbeitsrecht als leicht verschriebene Prüfung zuerst macht im zweiten Abschnitt. Ja? Das haben ja so viele so gehandhabt.
Also da weißt du jetzt mehr als ich, ja? Aber es ist natürlich so, dass das Arbeitsrecht, also wenn man Zivilrecht zuerst macht, hat man natürlich sehr viele Grundlagen, die man im Arbeitsrecht anwenden kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es schon leicht ist, wenn man Zivilrecht zuerst hat, aber vielleicht an den ECDS, man denkt, man macht die weniger ECDS zuerst und dann erst die großen. Ja, Keine Ahnung.
Stimmt. Ich habe mir damals beim Arbeitsrecht lernen eigentlich auch nicht schwer getan. Hat mich auch interessiert. Sozialrecht fand ich fast ein bisschen mühsamer als das Arbeitsrecht. Und vor allem fand ich mühsam irgendwie, da hat sich schon beim Lernen irgendwie abgezeichnet, dass sich das eh immer wieder im Detail irgendwo ändert. Das heißt, man braucht es gar nicht so genau wissen, weil sich es eh wieder ändert. Also am besten nur die Grundzüge erkennen und dann immer nachschauen.
Also aus der anwaltlichen Beratung kann ich dir sagen, Sozialrecht beraten wir auch nicht, weil es kein Rechtsgebiet ist, wo unbedingt auch sehr viel zu verdienen ist, sage ich ganz ehrlich. Das Sozialrecht ist sehr speziell in gewissen Zügen. Der Klassiker des Richters, wollen Sie den Antrag nicht zurückziehen, dann haben Sie vielleicht die Chance früher, weist schon darauf hin, dass man wahrscheinlich ein eher negatives Urteil bekommt. Das ist nicht der Bereich, wo wir arbeiten wollen oder was uns auch sehr interessiert. Wie gesagt, unsere Homepage www.arbeitsrecht.at sagt es schon, also wir sind rein im Arbeitsrecht oder vielleicht in manchmal artverwandten Bereichen tätig. Aber Sozialrecht, hast du vollkommen recht, ist sehr speziell.
Als nächste Frage hätte ich an dich, wie ist das, vertritt ihr eher die Arbeitgeberseite oder die Arbeitnehmerseite?
Eine spannende Frage, die wir jedes Jahr wieder monitoren. Weil eigentlich kommen wir aus einer, also kommt der Roland Gerlach aus einer Kanzlei, die, sage ich jetzt einmal, 80-90% Arbeitnehmervertreter gespielt haben. Das war früher die Kanzlei Grisser Gerlach Galeitner, dann 2011 die Aufspaltung in die Kanzlei Gerlach Rechtsanwälte und Galeitner Rechtsanwälte. Und in den letzten Jahren hat sich das Schwergewicht doch eher auf die Arbeitgebervertretung verschoben. Also wir haben jetzt circa 80% Arbeitgebervertretung, mhm, und die letzten 20% sind die sogenannten Executives, würde man sie nennen, oder wir vertreten auch Betriebsräte in Österreich. Warum hat sich dieses Verhältnis auch die letzten Jahre gewandelt? Seit 2020 sind wir eben der österreichische Ableger der amerikanischen Kanzlei Littler Mendelsohn, und die setzt rein auf Arbeitgebervertretung. Das heißt, ich vermute, dass die kommenden Jahre diese 80% noch in Richtung der 100% wandern werden.
Mhm. Man kann im Arbeitsrecht ja sehr, sehr früh schon vertreten. Wie genau ist das geregelt?
Ja, die gerichtliche Vertretung im Arbeitsrecht ist ja ganz spannend. Ich selbst habe nicht nach dem Studium meine Gerichtspraxis gemacht, sondern ich habe begonnen, in der Kanzlei zu arbeiten. Und erst nach circa eineinhalb Jahren meine Gerichtspraxis nachgeholt, weil im Arbeitsrecht kann man Streitwert unabhängig auch mit kleiner EU vertreten. Was natürlich auch spannend ist, weil man dann als unter Anführungszeichen kleiner Konzipient auch schon zu sehr spannenden Rechtsfällen kommt, die man vor Gericht klären kann. Der Hintergrund ist, dass die Arbeiterkammer natürlich auch die Arbeitnehmervertretung vor Gericht macht und deshalb da es keine Beschränkung gibt im Hinblick auf eine große LU zum Beispiel. Die Vertretung vor Gericht, sage ich ganz ehrlich, ist eine der spannendsten Dinge, vor allem auch im Arbeitsrecht. Ich sage auch oft, Arbeitsrecht und Familienrecht sind teilweise auch ähnlich. Mhm. Man kann sich vorstellen, eine Kündigung eines Dienstnehmers, der jetzt 20, 25 Jahre im Unternehmen gearbeitet hat, ist natürlich auch sehr emotional und vor allem auf der Arbeitnehmervertretungsseite doch auch eine psychologische Unterstützung oft. Also man muss sich dann in vielen Fällen auch etwas herausnehmen, etwas abstrahieren, um das Beste für den Mandanten auch in der Situation zu machen, der wahrscheinlich von Emotionalität getrieben ist.
Natürlich, man sagt ja auch, dass man irgendwie in der Arbeit sogar mehr Zeit mit den Arbeitskollegen und so weiter verbringt, als mit der eigenen Familie, nicht wahr?
Vollkommen richtig. Und deshalb braucht man sich nicht wundern, warum ein Dienstnehmer, der eben diese lange Zugehörigkeit hat, dann auf eine Kündigung dementsprechend reagiert wie auf die Scheidungspapiere durch die Frau.
Ja, da fällt mir ein, da gibt es einen Film mit George Clooney, kennst du den? Wo er quasi sein Job ist es.
Sein Job ist es, durch Amerika zu reisen, um verschiedene Personen zu feiern.
Genau.
Ein abstruser Job und ich glaube, am Ende merkt er das ist nicht seines oder er kann es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Also diese Personen, die das machen, sind sind ganz, ganz eigen, würde ich sagen.
Ich glaube mal, sowas gibt es in Österreich nicht.
Oder? Hoffentlich nicht. Ich weiß nicht, ob nicht große Unternehmen das zumindest teilweise anbieten.
Ich habe schon mal gesehen, es gibt zumindest, was ich auch extrem seltsam finde, professionelle Schlussmacher. Und das gibt es auch in Österreich. Also in Wien habe ich schon mal ein paar Autos damit
herum. Das ist ein professioneller Schlussmacher.
Ja, der macht statt einem Schluss mit dem Partner, wenn man irgendwie nicht manns genug ist, das selbst zu machen.
Das ist aber noch unpersönlicher als das WhatsApp. Aber ja, na, Wahnsinn. Also was, solange es einen Markt gibt und solange jemand dafür bezahlt, kann es verstehen. Aber es ist ein professioneller Schlussmacher, ist interessant, ja. Vielleicht gibt es auch den professionellen Kündiger, der die Kündigungsgespräche führt, den man einladen kann auf Honorarbasis. Keine Ahnung.
Ja, ich
glaube. Ja, vielleicht ein neues zu entdeckendes Feld.
Ein kleiner Shoutout.
Na, hast du schon Mittagspause?
Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
Da kannst du lange warten.
Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de.
Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
Ich glaube, das ist vielleicht per se, ich glaube, so aus mediationstechnischer Hinsicht gar nicht einmal so abwegig, oder? Wenn man dann sagt, okay, sind wir genau für diese Härtefälle, wo dann irgendwie jemand schon 20 Jahre in dem Betrieb ist und dann irgendwie ein neuer Geschäftsführer, der da irgendwie keine Connection hat zu den Mitarbeitern, dass das vielleicht gar nicht einmal so abwegig ist in so einer Konstellation, oder?
Also die Konstellation erinnert mich etwas an Restrukturierungen, wo dann zum Beispiel Sozialpläne geschlossen werden und die Gespräche, die individuellen zu den Sozialplänen, dann gemeinsam mit Betriebsrat auch, aber auch vielleicht durch Externe, durch Unternehmensberater oder so unterstützt werden. Mhm. Also kann ich mir gut vorstellen.
Was ich dich am Anfang vergessen habe zu fragen, was mich aber auf jeden Fall interessiert ist, hast du Vorbilder? die zu denen du aufschaust und sagst, ah, das ist mein Vorbild, so möchte ich werden, so möchte ich sein?
Möchte ich werden, möchte ich sein, vielleicht nicht. Vielleicht so praktische und geistige Ziehväter. Also mein praktischer Ziehvater ist sicher der Roland Gerlach, also mein nunmehriger Kanzleipartner, der im Vorstellungsgespräch damals, also ich hatte vom Studenten zum Konzipienten eine Art Vorstellungsgespräch, und da hat er zu mir gesagt, Herr Kollege, Sie werden von mir nichts lernen, Sie werden aber von meinem Mandanten lernen. Und das kann ich nur unterschreiben. Also ich habe in der Beratung mit dem Mandanten, mit dem Zugang zum Mandanten, direktes Gespräch zum Mandant, Korrespondenz zum Mandant, irrsinnig viel gelernt. Und so geniereich wie er ist, ja, und in der gesamten Weltgeschichte herumreist, so sehr hat er mir auch beigebracht, lösungsorientiert zu denken. Und die beste Lösung ist immer die einfachste Lösung. Also eines meiner Mottos ist schon, wir verkaufen nicht Stellungnahmen, sondern Lösungen. Ich habe täglich zu 90-95% mit HR-Personen zu tun, die täglich Entscheidungen treffen müssen und die täglich auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, die sehr kurzfristig sind, oftmals managementgetrieben, sehr schnell umzusetzen sind. Und da hilft es nichts zu sagen, naja, es kommt darauf an, so das klassische juristische, wir müssen einmal abwägen, sondern die wollen eine Lösung haben. Die wollen die einfachste Lösung haben. Ob sie es dann umsetzen oder nicht, ist deren Sache, aber das Wichtige ist, diese Lösung zumindest zu präsentieren.
Was sind so die häufigsten Fragen, die diese HR-Personen an dich richten?
Die Furcht jedes Arbeitsrechtlers ist, den Anruf zu bekommen, wir wissen nicht genau, ob wir eine Entlassung nun gleich aussprechen müssen. Wie du wahrscheinlich weißt, der oberste Gerichtshof ist relativ streng bei der Unverzüglichkeit des Ausspruchs einer Entlassung. Also als Arbeitgeber muss ich mir schon gut überlegen, ob ich den noch weiterhin einsetze, weil mir vielleicht ein Gericht später dann sagt, naja, der Entlassungsgrund wurde mittlerweile verwirkt, weil ich ja in der Zwischenzeit eingesetzt habe im Betrieb, ihn wieder zu Kunden geschickt habe etc. Das heißt, das ist ein Fall, wo es ganz besonders pressiert, auch bei Mandanten, auch bei der HR-Person. Natürlich kann man den Dienst immer dienstfrei stellen, aber das ist ein gewisses Stresslevel für den HR-Beauftragten. Sonst Umsetzung von Bonussystemen zum Beispiel. Also immer mehr in Österreich kommen vor allem große oder internationale Unternehmen um die Ecke mit amerikanischen Bonusvereinbarungen, die natürlich nicht ganz an unser doch älteres Arbeitsrecht angepasst sind, aber die noch angepasst werden müssen. Das ist so eine klassische Anfrage. Wir haben nun eine Regulation aus Amerika und die soll jetzt in österreichisches Recht gegossen werden. Funktioniert meistens überhaupt nicht, weil natürlich keine Alliquotierungsgrundsätze oder so, der § 16 Angestelltengesetz überhaupt nicht berücksichtigt wird, aber das sind so klassische Anfragen von HR-Personen oder auch sonst. Die letzten zwei Jahre, nichts kam so oft wie, wie schaut es aus mit Homeoffice, einseitig anordnen, welche Abgeltung, welche Aufwandsersätze. Also ich glaube schon, dass Arbeitsrecht extrem breit ist und vor allem, je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr Probleme findet man eigentlich.
Stichwort Homeoffice, ist das etwas, das bleiben wird aus deiner Sicht, auch nach der Pandemie?
Ja, aber nicht in der Form, wie sich es viele Arbeitgeber wünschen würden.
Wie wünschen sich denn viele
Arbeitgeber? Viele Arbeitgeber wünschen sich 100% Homeoffice.
Weil
man Office Space einsparen kann.
Okay.
Also mittlerweile sehr viele Büros werden ja besetzt wie Flugzeuge. Flugzeuge werden ca. 5% überbucht, weil man rechnen kann, es kommt jemand nicht, es ist jemand kurzfristig krank geworden, es verschläft wer sonst was. Mhm. Das heißt, die Zukunft des Büros, glaube ich, sind Shared Desks, wo eben nicht ich mein Einzelbüro habe, sondern wo auf meinem Bürosessel ich Montag bis Mittwoch sitze und der Kollege dann Donnerstag und Freitag. Also ich glaube, eine Mischform des Homeoffices gemeinsam mit den Shared Desks wird bleiben. Was nicht bleiben wird, ist 100% Homeoffice, weil es auch der geistigen Gesundheit nicht ganz zuträglich ist. Ja, also man hat schon aus den Studien gesehen, dass der soziale Kontakt im Unternehmen, das gemeinsame Kaffee trinken, dass auch das Beenden des Meetings so wichtig ist. Also nicht, man drückt auf den Knopf und Teams ist aus, sondern man geht noch gemeinsam raus in Richtung Kaffeeküche und bespricht noch etwas nach, dass das eigentlich doch sehr wichtig ist, auch für die handelnden Aktionäre.
Absolut, ja, das ist nachvollziehbar. Ja.
Zweiter Punkt, geistiger Ziehvater. Mhm. Noch ganz kurz, weil ich vorher gesagt, einen praktischen und einen geistigen. Mein geistiger Ziehvater ist der Professor Sascha Sommeck. Aufgrund seiner Präzision der Sprache in Schrift und Wort. Ich glaube, das ist auch was ganz was Wichtiges für Juristen, dass sie präzise in der Sprache sind. Meinen Konzipienten sage ich immer, bei der Beantwortung von Anfragen so knapp wie möglich, um die Lösung zu präsentieren. Ja? Also da gibt es diesen Spruch eines Richters, heute hatte ich keine Zeit, darum habe ich ein langes Urteil geschrieben. Das stimmt auch in der Anwaltei. Präzise in der Sprache zu sein, auf den Punkt zu kommen, ist was ganz was Wesentliches, was die Mandanten auch genießen, muss ich sagen. Also in einem Telefonat die ersten 15 Minuten damit zu vergaukeln, zu sagen, welche Optionen es irgendwie gäbe, wenn man diesen und diesen Sachverhalt annimmt. Ich glaube, dass die Mandanten auch in ihrer Art, wie sie agieren und in der Art, wie sie auch Dienstleistungen konsumieren, auch die Rechtsberatung, um einiges schneller geworden sind.
Sehr richtig und sehr nachvollziehbar auf jeden Fall, sehr gut. Ja. Das ist einmal das Thema, das wir besprochen haben. Was mich aber schon noch, da möchte ich schon noch vielleicht ein bisschen mehr hinein, bevor wir zu dem nächsten großen Thema, das ich mit dir besprechen will, nämlich Startups und Arbeitsrecht. Ich möchte vielleicht vorher noch mehr so auf das alltägliche Arbeitsrecht, das dir quasi begegnet in deiner täglichen Arbeit. Was sind denn noch so die großen Probleme? Und wenn du darüber erzählst, vielleicht kannst du dann auch noch über ein, zwei Fälle erzählen, die besonders spannend, besonders erzählenswert sind.
Im Arbeitsrecht haben wir natürlich immer...
Vielleicht nur ganz kurz, ja. Weil du, vielleicht, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja, aber du hast vorhin gemeint, dass man eben einen Entlassungsgrund sofort aussprechen muss. Das heißt, wenn jemand einen Entlassungsgrund setzt, ich meine, was sind denn so zum Beispiel die gröbsten Entlassungsgründe und wo sind so die Graubereiche? Vielleicht da auch ein bisschen mehr dazu.
Sollte wirklich ein praktisches Beispiel
nehmen? Ja, bitte, ja.
Nehmen. Okay. Ich verhandle derzeit am ASG Wien einen Sachverhalt, der einigermaßen spannend ist, weil ich mir nie gedacht habe, dass das tägliche Leben so ein Lehrbuchbeispiel sein kann. Lehrbuchbeispiel, glaube ich, ich wage mir jetzt zu behaupten, dass der Entlassungsgrund sitzt, ja? Obwohl es die Gewerkschaft anders sieht auf der Gegenseite, aber Folgendes ist passiert. Ein Dienstnehmer ist seit 37 Jahren im Unternehmen, ist Abfertigung alt, weil vor 2003 eingetreten. Und will eigentlich, das merkt man schon im Umgang mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten, schon ein paar Jahren eigentlich, dass er gekündigt wird. Für unsere Zuhörer, bei der Kündigung, bei der Dienstgeberkündigung, bekommt er nämlich die gesetzliche Abfertigung. Bei der Selbstkündigung bekommt er keine gesetzliche Abfertigung.
Das heißt, er lässt es darauf ankommen.
Er probiert es. Ja. Er hatte über die letzten Jahre sogar, er ist im Außendienst tätig, hat es sogar bei gewissen Kunden Hausverbot, also das hat er schon geschafft. Mein Mandant hat aber gesagt, na, eigentlich ist er guter Mitarbeiter, er ist eine Fachkraft. In diesem Bereich findet man auch sehr schwierig gute Leute. Wir drücken wieder mal ein Auge zu. Das hat ihn aber dazu dann gebracht, Ende letzten Jahres Folgendes zu machen. Er ist anscheinend zu seinem Vorgesetzten hingegangen und hat gesagt, dass er irgendeine Arbeit nicht macht. Das ist die klassische Arbeitsverweigerung. Hier beginnt der Graubereich. Ja? Arbeitsverweigerung, wo beginnt der Entlassungsgrund? Und der Vorgesetzte hat nur gesagt, nein, du hast die Arbeit zu machen. Woraufhin der Dienstnehmer gesagt hat, von so einem Burm lasse ich mir nichts anschaffen. Zum Hintergrund, der Vorgesetzte ist um 20 Jahre jünger als der Dienstnehmer. Aber auch da konnte sich oder ließ sich der Vorgesetzte nicht provozieren und ist weggegangen. Woraufhin der Dienstnehmer nachgegangen ist, ihn konfrontiert hat und zu ihm gesagt hat, ich habe gehört, Sie stehen auf Höschen, wollen Sie meines sehen? Und hat die Hose runtergelassen vor ihm. Jetzt bin ich kein Strafrechtler, aber diese Ehrenbeleidigung sozusagen, die ist zumindest jetzt im Raum. Mhm. Und nach diesem Vorfall hat er die Geschäftsführung darüber informiert und der Dienstnehmer wurde entlassen. Mhm. Und derzeit prüfen wir vor Gericht, ob das Entlassungsgrund ist, ja oder nein. Ich glaube, das könnte eines der Fälle werden, wo man Ende des Jahres sagt, die lustigsten Sachverhalte im Arbeitsrecht. Die Gewerkschaft auf der Gegenseite sagt, nicht ganz unbegründet, naja, aber 37 Jahre ist auch eine lange Zeit. Man muss auch bedenken, wie wohlwollend er in verschiedenen anderen Jahren war. Finde ich ein bisschen schwach, mhm. ja, weil ich sage, naja, dieses Verhalten muss ich mir sicher nicht gefallen lassen.
Das hört sich schon konstruiert an. Ja,
muss ich mir nicht gefallen lassen, weil der Entlassungsgrund ist dann rechtmäßig, wenn der Dienstgeber dem Dienstgeber nicht einmal die Einhaltung der Kündigungsfrist zugemutet werden kann. Nach so einem Verhalten, also wenn hier das jetzt passiert oder mir jetzt das passiert, würde ich auch sagen, mit dem Herrn will ich nichts mehr zu tun haben. Auch das hat unser Arbeitgeber gesagt und hat die Entlassung ausgesprochen. Und jetzt sind wir beim ASG Wien, wir haben jetzt die zweite Verhandlung, gesamten Verhandlungstag und wir werden schauen, ob dieses Verhalten reicht, um einen Entlassungsgrund darstellen zu lassen.
Aber ist das nicht ohnehin das, was der Arbeitnehmer wollte?
Das große Problem, das er jetzt hat, ist, er wurde entlassen und bei der Entlassung bekommt er die Abfertigung wieder nicht. Bei der Selbstkündigung bekommt er keine Abfertigung und bei der Entlassung bekommt er keine Abfertigung. Kündigung. Also nur bei der ordnungsgemäßen Kündigung mit Kündigungsfrist, da bekommt er die Abfertigung. Aha. Das heißt, er klagt jetzt die Abfertigung ein, weil er sagt, es ist kein Entlassungsgrund, es ist wenn dann nur ein Kündigungsgrund.
Und das ist wahrscheinlich nicht wenig Geld bei der Abfertigung halt, oder?
Um das wie viel geht's da? Ein Jahresentgelt, also ein gesamter Jahresbezug, noch dazu begünstigt besteuert mit 6%, also da bleibt netto schon einiges übrig.
Ja, da geht es schon um was. Ne?
Vor allem im Arbeitsrecht, als Arbeitnehmer habe ich die Gewerkschaft oder die Arbeiterkammer, die ja für mich gratis das Verfahren führt. Meine Gerichtskosten werden übernommen, das heißt, ich habe eigentlich als Dienstnehmer, auch international ist es eigentlich ein Unikum Österreich, überhaupt kein Risiko, wenn ich die Klage jetzt führe. Das heißt, der Dienstnehmer kann im schlimmsten Fall einen Vergleich für ihn herausschlagen, zum Beispiel. Ja. Mhm. Also, weil natürlich, bevor der Dienstgeber jetzt die Zeugen auftanzen lässt, das gesamte Verfahren durchlebt, die Anwaltskosten dazu hat, sagt er natürlich, bevor ich die Anwaltskosten zahle, nehme ich das Geld und stecke es in einen Vergleich, was natürlich auch ökonomisch sinnvoll ist. Mhm. Nur der Dienstnehmer will sich nicht vergleichen.
Spannend.
Er will die gesamte Abfertigung.
Na klar, das ist auch nachvollziehbar. apropos Anwaltskosten, was sagst du zu dem jüngsten Urteil, dass da gab es ja was mit, wenn ich das bei der Arbeiterkammer gratis bekomme, die Rechtsberatung, warum soll ich dann dem Anwalt so viel zahlen? Aber im Endeffekt hat der Anwalt, glaube ich, das gewonnen und er hat nach wie vor seinen Anspruch, auch wenn es bei der Arbeiterkammer dieselbe Beratung gratis gäbe.
Vollkommen richtig. Also ein ganz spannendes Judikat, wenn man sich die Frage gestellt hat, wie weit reicht dieses an der Hand nehmen des Mandanten eigentlich? Muss ich ihn darauf hinweisen, dass es woanders ein günstigeres oder auch sogar ein gratis Angebot gibt? Ich bin sehr froh, dass der OGH das so entschieden hat, weil ich mir dann die Erstgespräche noch viel komplizierter vorstelle. Ja? Muss ich ihn darauf hinweisen, dass unser Stundensatz X ist und der vom Kollegen zwei Gassen weiter jetzt Y und vielleicht 50 Euro billiger? Also wie weit reicht dann die Aufklärung? Und ich glaube, dass in der Anwaltei sowieso, aber auch, dass generell das Wohlwollen dieses Urteils gegenüber schon sehr groß war. weil die Abgrenzung sonst sehr, sehr schwierig werden würde. Mhm. Also wie gesagt, die Vertretung durch die Arbeiterkammer oder Gewerkschaft empfehlen wir auch oft bereits bei der ersten Frage am Telefon, weil bei einem Streitwert von, sag ich jetzt mal, 5.000, 7.000 Euro, wo zum Beispiel Überstunden, Urlaubsersatzleistungen eingeklagt werden, das macht die Arbeiterkammer erstens einmal gratis für den Herrn oder die Frau und zweitens einmal wahrscheinlich sogar effizienter, weil sie es den ganzen Tag machen. Mhm.
Mhm. Okay, dann würde ich sagen, wenn du nicht noch einen extrem spannenden Fall hast, der ähnlich lustig und erzählenswert
ist. Den kann ich nicht toppen, sage ich dir. Ja.
Also. Perfekt, dann gehen wir in das nächste große Kapitel, das ich mir für uns beide vorgenommen habe, nämlich die Verknüpfung von Startups und Arbeitsrecht. Du betreust ja eines der größten Startups, ohne Namen zu nennen jetzt. Wie genau, was sind so die Spezialitäten, wenn es um Startups geht, im Bereich Arbeitsrecht?
Du sprichst natürlich an einen großen Online-Supermarkt in Österreich, der vor wenigen Monaten gestartet ist. Und anhand dieses Startups habe ich auch gesehen, wie Entscheidungen getroffen werden. Also wenn man das jetzt historisch jetzt betrachtet oder konservativ betrachtet, hätte es früher gegeben einen Vorstand, der hätte eine Sitzung gehabt, der hätte vielleicht die Abteilungsleiter zu sich gerufen, da wären Entscheidungen getroffen worden. Es geht jetzt viel schneller. Also die Eigentümer von solchen Startups sind meistens jünger als ich, also sind Mitte 20 oder Ende 20 und probieren etwas. Und in der Beratung muss man einen gewissen Spagat schaffen. Man muss, also handle the expectations, ja? Man muss schauen, was geht, aber natürlich, man darf nicht zum vollen Blockierer sich degradieren lassen, weil natürlich es schon sehr viele Bereiche gibt, wo man gestalten kann, in der Arbeitszeiteinteilung, in der Diensteinteilung. Also da kann man schon eine sehr praktische Herangehensweise haben und nicht nur erzählen, es gibt eine 40-Stunden-Woche und das sind die Maximalarbeitszeiten. Also ich glaube, man muss kreativer in der Beratung sein. Man muss vielleicht auch einen Schritt weiter denken als der Mandant, indem man sagt, ah, Moment, aber passt auf die Lagezuschläge im Handel auf. Ja? Ihr könnt den Dienstplan so legen, aber ihr wisst, samstags nach 13 Uhr habt ihr besondere Zuschläge laut dem Kollektivvertragshandel. Mhm. Das heißt, man muss die Beratung ist schneller. Die Beratung ist damit aber auch um einiges spannender und lustiger, weil man sitzt dann im Call, der meistens 70 Minuten davor als Einladung verschickt wird. Wir müssen unbedingt heute dieses Problem klären. Meistens dann noch mit einem Kollegen aus Deutschland zum Beispiel oder den Niederlanden. Und man hört einmal, was alles geht in Deutschland oder was geht alles in den Niederlanden. Und dann kommt man in das etwas konservative Österreich zurück und erklärt einmal, was ein Kollektivvertrag da bietet oder auch nicht bietet. Ich glaube, das macht es in der Beratung sehr spannend, weil die Startups ja immer versuchen, wenn ein System in einem Land passt, es zu kopieren und woanders hinzusetzen. Da haben wir in Deutschland die Tarifverträge, die ja ähnlich heißen, aber sehr weit anders ausgestaltet sind wie die österreichischen Kollektivverträge. Also, wir haben in Deutschland so um die 55% der Branchen mit Tarifverträgen und in Österreich haben wir 97-98% aller Dienstverhältnisse von einem Kollektivvertrag erfasst. Und das macht es aber auch so interessant in der Beratung mit sehr, sehr jungen Leuten, dass das Arbeitsrecht ein Gestaltungsrecht ist und nicht nur ein reines Verhinderungsrecht. Ja. Mhm. Viele sehen ja nur, oje, Arbeitsrecht und da gibt es einen Kündigungsschutz und da gibt es Höchstarbeitszeiten und da gibt es Mindestgehälter. Und viele sehen nicht, wie viel man da eigentlich dann gestalten kann, was der Kollektivvertrag auch alles bieten kann. Ja. Der Kollektivvertrag Handel bietet eine Durchrechnung über mehrere Wochen. Ja. 26 Wochen, 52 Wochen, das ist super. Wenn es sie nicht gäbe, hätten wir eine 8-Wochen-Durchrechnung nach dem Gesetz.
Was bedeutet das?
Durchrechnung bedeutet Glättung der Arbeitszeit. Du hast einen Dienstvertrag mit 30 Stunden und in der Woche 1 arbeitest du nur 20 Stunden. In der Woche 2 arbeitest du 40 Stunden und in der Woche 3 und 4 wieder 30. Ohne die Durchrechnung hätte müsste der Arbeitgeber in Woche 2, wo du 40 Stunden arbeitest, 10 Stunden plus Überstundenzuschlag zahlen. Durch diese Glättung, das heißt, ich rechne die 4 Wochen zusammen, rechne es durch 4, komme ich Durchschnitt auf 30 und muss keine Überstunden zahlen. Und das macht es so spannend bei Arbeitsmodellen und Arbeitsschichtmodellen. Mhm. Wie ist die Einteilung, dass eben keine Zuschläge oder Lagezuschläge entstehen?
Das heißt, im Handel hat man einen Durchrechnungszeitraum von 52 Wochen?
Oder ich weiß jetzt nicht, ob 26 oder 52 Wochen sind. Es ist zumindest ein halbes Jahr.
Das ist auf jeden Fall sicher arbeitgeberfreundlich.
Ja, ja. Kollektivvertrag Fahrradboten sind es jedenfalls 52 Wochen. Mhm. Ja. Und das ist arbeitgeberfreundlich. Das ist, die Sozialpartner versuchen ja, das Gesetz, wo das Gesetz eine Gestaltungsmöglichkeit eröffnet, wie das Arbeitszeitgesetz in vielen Punkten, das Gesetz an die Branche anzupassen. Mhm. Man hat es ja wieder gesehen, Kurzarbeit hast du vorher schon genannt, dass die Sozialpartner doch eine wichtige Rolle in Österreich spielen. Ja? Mhm. Wenn Not an der Frau ist, am Mann ist, dann sind sie die Sozialpartner da und gestalten. Und mir gefällt das System der Sozialpartnerschaft sehr, sehr gut. Ja? Auch wenn manche sagen, naja, und die verhandeln dann wieder und da gibt es Lohnrunden und mühsam. Ja, aber im Kollektivvertrag selbst sind wir dann sehr flexibel, was die Branche auch anbelangt. Leider nutzen sehr viele Sozialpartner ihre Kompetenzen ja gar nicht vollkommen aus, indem man vielleicht Arbeitszeitmodelle gestaltet in einem Kollektivvertrag. Also gutes Beispiel, Kollektivvertrag am Flughafen, am Boden, hat festgesetzt eine sechste Urlaubswoche. Mhm. Die sechste Urlaubswoche nach dem Urlaubsgesetz gäbe es erst nach 25 Dienstjahren.
Genau, das weiß ich auch noch.
Vollkommen richtig, das heißt, der Kollektivvertrag sieht da sogar vor, eine sechste Urlaubswoche für Dienstnehmer.
Ja. Man sieht es ja auch bei Bitpanda.
Tolles Beispiel. Bitpanda zum Beispiel hat ja vor wenigen Wochen ausgegeben, unbegrenzt Urlaub.
Geht das überhaupt? Kann ich jetzt bei Bitpanda anfangen und sage ich, du Leute, der erste Tag war so mühsam, ich brauche jetzt einmal 300 Tage Urlaub.
Also die erste Empfehlung ist, während des Probemonats wahrscheinlich mal 4 Wochen in Urlaub gehen, da kann aber nichts passieren. Nein, Spaß beiseite. Ich war letzte Woche in Lissabon auf einer Arbeitsrechtstagung und habe genau dieses Beispiel diskutiert mit Kollegen aus am Tisch war Brasilien und Deutschland, wo ich gesagt habe, es gibt jetzt ein Unternehmen in Österreich, die unbegrenzt Urlaub anbieten. Also man kann jederzeit Urlaub nehmen. So, jetzt wird natürlich der Dienstnehmer, der sagt, okay, von 52 Wochen gehe ich einmal 50 auf Urlaub und hoffe, dass das restliche Feiertage sind, der wird wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich im Unternehmen sein und wahrscheinlich auch nicht sehr lange. Aber was vermutest du, was wird wahrscheinlich passieren? Werden die Dienstnehmer mehr oder weniger Urlaub nehmen?
Ich glaube, es wird sich nämlich genauso, es wird derselbe Effekt einpendeln, wie wenn man bei einem Theaterstück oder bei einem Stand-up-Comedy-Abend sagt, zahlt's, oder bei diesen Restaurants gibt es ja auch so, zahlt's, was ihr für richtig haltet, mhm, ja, oder hält. Und in der Regel zahlt man dann mehr, als wie wenn man es verrechnen würde, nach einer gewissen festgelegten Summe, die es kosten soll zum Beispiel. Und ich glaube, dass die Leute dann sich zu sehr genieren würden, Urlaub zu machen.
Das ist auch meine Einschätzung, dass tendenziell, und wie gesagt, die Kollegen haben das letzte Woche auch so vom Bauchgefühl her bestätigt, der Dienstnehmer würde sich wohl eher 4 Wochen als 6 Wochen selbst auf Urlaub schicken. Also das Urlaubsgesetz ist ja nicht abdingbar. Das heißt, ich kann sie nicht ganz zugunsten des Dienstnehmers zwar abbedingen, ich kann mir eine 6., 7., 8., 10. Urlaubswoche geben oder auch unbegrenzt, wie auch immer, aber man kann ihm nicht weniger geben. Und bei Bitpanda würde es mich nur interessieren, wie die jetzt den Urlaub auch tracken. Also wird jetzt der Urlaub jetzt eingetragen oder sagt man einfach am Ende des Jahres, wir gehen davon aus, dass du deinen Urlaub verbraucht hast. Mhm. In Österreich verjährt der Urlaub relativ spät. Also Deutschland zum Beispiel kann er verjähren, wenn ich nach dem ersten Jahr nicht genommen habe, ist er im nächsten Jahr zu nehmen und sonst ist er weg. In Österreich verjährt er nach Beendigung des Urlaubsjahres habe ich noch 2 weitere Jahre. Das heißt, eigentlich 3 Jahre habe ich Zeit, meinen Urlaub zu nehmen. So, was passiert bei Bitpanda? Schreiben die auf, wir gehen davon aus, am Ende des Jahres Hast du den genommen oder zeichnen die dennoch die Urlaubstage auf? Das würde mich vom Bitbander interessieren. Mhm. Deine Einschätzung teile ich. Ich glaube, tendenziell würden die Dienstnehmer weniger konsumieren und nicht mehr konsumieren. Eines hast du schon angesprochen, vielleicht man geniert sich. Ich glaube aber auch der Gruppendruck.
Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch ansprechen. Weil es ist ja dann tatsächlich dann vielleicht sogar arbeitsrechtlich tatsächlich auch nicht unproblematisch, wenn man plötzlich so eine Peer-Pressure hat, dass man dann irgendwie, aha, der hat schon wieder die sechste Woche angerissen, heuer wieder, ne? Oder irgendwie so. Und dann entstehen so Dynamiken vielleicht in der Gruppe, die vielleicht ungut sein könnten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon direkt die rechtliche Seite schon berührt oder anschneidet. Irgendwo wird es wahrscheinlich irgendeinen Aspekt im Arbeitsrecht geben. Da bist du der Experte. Aber ich glaube, das könnte problematisch werden. Ja, richtig.
Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
Also wenn gar kein, also ich unterschreibe das voll und ganz, was du sagst. Ich glaube auch, dass die diese Gruppendynamiken in Abteilungen oder in so kleinen Teams ist eh schon eine eigene. Und dann von außen als Arbeitgeber sage ich auch noch, jeder kann in dem Team immer Urlaub machen. Was passiert natürlich? Der auf Urlaub ist, kann nicht am Projekt weiterarbeiten. Das heißt, die anderen haben mehr zu tun. Sagt sich der Zweite, na, wenn der auf Urlaub geht, gehe ich jetzt vielleicht auch. Oder der Dritte sagt, ich bin der jetzt aber will, dass das Projekt funktioniert. Ich gehe heuer gar nicht auf Urlaub. Also spannend wird spätestens bei der Beendigung des Dienstverhältnisses, weil da ist ja ein nicht verbrauchter Urlaub auszubezahlen, als Urlaubsersatzleistung. Da würde mich vom Bitbander interessieren, wie sie dann den Urlaub berechnen. Also ich vermute schon, dass die Urlaube aufzeichnen und dass ein allenfalls zu wenig konsumierter Urlaub dann ausbezahlt wird. Aber es war natürlich ein großer Aufschrei in der Branche auch. Auch viele Startups haben sofort gesagt, hey, das ist cool, das will ich auch. Ich weiß nicht, ob es das System ist, das sich am Ende des Tages durchsetzen wird.
Das gibt's ja schon länger. Ich glaube, das kommt ja ursprünglich von Google, diese Freiheiten, die man dem Dienstnehmer gibt. Vor allem bei Google hatte das ja dann den Effekt, dass die ganzen Ingenieure und Programmierer nur mehr bei Google gesessen sind, weil Google auch die Incentives dazu gesetzt hat mit coolen Workspaces, wo man dann irgendwie in die Hüpfburg dann nebenbei noch gehen kann und so weiter.
Ins Bällebad sozusagen, ja, genau. Ins Bällebad von Google. Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Weil ja auch vor allem aus dem amerikanischen Bereich die Tendenz kommt, nicht nur Verschwimmung von Freizeit und Arbeitszeit, das haben wir auch schon, aber so diese generelle Bindung des Dienstnehmers an den Arbeitsort. Mhm. Er braucht nicht mehr nach außen gehen, um etwas zu machen. Ja? Er hat das Fitnesscenter im Haus. Er hat, ich weiß nicht, welches Büro das ist, aber die haben eine Laufstrecke sozusagen im Office außenrum. Das heißt, er kann sich sportlich betätigen. Man hat die Kantine im Haus. Man muss nicht nach außen gehen, um sich ein Essen zu holen oder in irgendein Restaurant zu gehen. Das heißt, man versucht alle Bedürfnisse, so One-Stop-Shop, ich muss nicht nach außen gehen. Mhm. Binde natürlich sehr ans Unternehmen, ist arbeitszeitrechtlich einigermaßen problematisch, weil wo beginnt sozusagen die Freizeit, wo hört die Dienstzeit auf? Und wo führt es dazu, dass sich die Dienstnehmer selbst nicht nach 8 Stunden, 9 Stunden dazu fühlen, jetzt nach Hause zu gehen, sondern sagen, okay, dann erhole ich mich kurz eine Stunde, dann mache ich vielleicht noch weiter, dann arbeite ich in die Nacht. Also es ist ein schmaler Grat, den Unternehmen gehen, die sowas anbieten.
Mhm. Aber absolut spannend und vor allem meine nächste Frage ist, denkst du, dass Österreich ein guter Markt ist, rechtlich gesehen, für Startups? Glaubst du, dass hier Startups tatsächlich aufblühen können? Oder sind letztendlich trotz aller, sage ich, Elastizitäten, die das Arbeitsrecht bietet für Kollektivverträge und so weiter und Betriebsvereinbarungen, trotzdem zu große Hürden und wäre man in einem anderen, liberaleren Land wie Amerika besser aufgehoben? Oder glaubst du, dass in Österreich durchaus mit Beispielen wie Bitpanda hier tatsächlich die Rechtslage gut genug ist, um als Startup aufzublühen?
Ich glaube, dass Österreich für Startups ein doch schwieriger Markt ist. Schwierig, ganz einfach gesprochen, von den Lohnnebenkosten. Also in Österreich muss man ca. 37-38% on top rechnen. Das ist schon einiges, ja, verglichen mit anderen Ländern. Also vor allem in Osteuropa oder auch im Süden sind die Lohnnebenkosten nicht so hoch. Also da hat man in Österreich sicher einen Startnachteil. Das Zweite ist, der Markteintritt für einen Arbeitgeber ist in Österreich gar nicht leicht. Weil man hat auf einmal zu prüfen, welche Gewerbeberechtigung brauche ich. Daran knüpft der Kollektivvertrag, gibt es einen Dschungel und Urwald. Wenn man sich vertut im Kollektivvertrag, hat man vielleicht dann zu wenig am Mindestgehältern ausbezahlt. Dann kommt man hinein ins Lohn- und Sozialdumping. Dann drohen Verwaltungsstrafen. Also meine Empfehlung ist, dass man da gut beraten auch ist. Jetzt spreche ich für meinen eigenen Berufsstand, aber es ist so gut beraten, beim Markteintritt schon zu sein. Weil das Problem, viele kommen dann, wenn es schon ein Jahr lang so dahin wackelt und man hat schon verfestigte Strukturen, man hat schon gewisse Bereiche, die man schwer jetzt wieder aufbrechen kann, das ist am besten, man investiert am Anfang etwas mehr Zeit, sich den Kollektivvertrag anzuschauen, die richtigen Arbeitszeitregelungen anzuwenden, auch was passt für mich als Unternehmen, was passt für mich als Branche, weil was es schon ist, es ist ein überschaubares Land. Mhm. Man hat in Österreich die gute Chance, zum Beispiel mit einer Stadt eigentlich sehr viel von Österreich schon abzudecken. Wenn man jetzt schaut nach Deutschland, wenn man nur in Berlin ist, ist zu wenig. Ja? Da gehört dazu München, da gehört dazu Hamburg, da gehört Stuttgart, Frankfurt dazu. In Österreich ist jetzt sehr viel zentriert auf Wien und Umgebung. Mhm. Das heißt, man hat beim Markteinstieg einen relativ großen Kundenbereich und man hat sehr viele weitere Unternehmen in relativ kleiner Reichweite. Ja.
Deutschland, Österreich vergleichsweise, welcher Markt ist liberaler, was das Arbeitsrecht betrifft?
Es kommt darauf an. Mit Tarifverträgen und so ist Deutschland sicher einiges leichter, im Gegensatz zu österreichischen Kollektivverträgen. Was in Österreich natürlich immer der große Vorteil ist, das sage ich immer meinen amerikanischen Kollegen, in Österreich kann ich ohne Grund kündigen. Mhm. Das ist sowas, was eigentlich international ein Unikum ist.
Wirklich?
Ohne Begründung kündigen. Also eine Kündigung in Frankreich oder Italien anstrengen, viel Spaß. Gut. Ja? Da braucht man spezielle Kündigungsgründe. Die sind teilweise bei einer Behörde vorerst anzumelden. Die Behörde muss zustimmen in der Kündigung. Das heißt, sobald man gewisse Monate im Unternehmen hat, hat man de facto einen kleinen Kündigungsschutz. Den hat man in Österreich nicht. Österreich kann ich als Arbeitgeber ohne Begründung kündigen. Natürlich, die Kündigung darf nicht auf einem verbündeten Motiv fußen. Die Kündigung darf nicht diskriminierend sein. Ich kündige dich aufgrund deiner ethnischen Herkunft etc. Aber wenn all diese Gründe nicht da sind, dann kann ich einmal die Kündigung aussprechen.
Oder zur Unzeit erfolgen, oder? Ist das aber auf Arbeitgeberseite, gibt es da beim Arbeitnehmer eine Unzeit, wenn er gerade schwere Zeiten durchmacht?
Oder also sowas? Das kenne ich eher aus dem Gesellschaftsrecht, wenn der Geschäftsführer zur Unzeit seine Tätigkeit niederlegt, aber der Dienstnehmer, der zu Unzeit kündigt, den gibt es nicht. Also der Dienstnehmer hat seine Kündigungsfristen, der Dienstgeber hat auch seine Kündigungsfristen. Was das Tolle ist in Österreich, man kann jeden Dienstnehmer auch immer dienstfrei stellen, also on garden leave, mhm. weil wir in Österreich kein Recht auf Beschäftigung haben. Mhm. Also ein Recht auf Beschäftigung, da gibt es 2, 3 ausgerissene Judikate, die du vielleicht noch von deiner Prüfung her kennst. Das ist der Fluglotse, der Handchirurg, die haben ein Recht auf Beschäftigung, aber sonst ist es sehr überschaubar. Das heißt, ich kann auch bei der Beendigung einiges gestalten. In Deutschland brauche ich immer die Zustimmung, die meist sich schon im Arbeitsvertrag findet, zur Dienstfreistellung. Mhm. Österreich nicht. Ja?
Du hast vorhin gemeint, ich glaube, es waren 97%, wenn ich mich nicht irre, aller Arbeitnehmer, aller Jobs, die es gibt, sind quasi von einem Kollektivvertrag erfasst. Und du hast vorhin erwähnt, einen Fahrradboten-Kollektivvertrag. Ja? Gibt es jetzt für wie viele Kollektivverträge gibt es eigentlich? Und für wie kleinteilig wird das? Ja?
Wir haben in Österreich einige 100 Kollektivverträge. Ich weiß, Italien hat noch mehr, aber sonst sind wir schon im Spitzenfeld in Europa. Und der wird sehr, sehr kleinteilig. Also vom von den genannten Fahrradboten-Kollektivvertrag, der einer der neueren Kollektivverträge ist. Also den gibt es erst seit rund 3 Jahren, würde ich jetzt sagen, seit der Insolvenz von Foodora, glaube ich. Mhm. Oder Insolvenz war es nicht, sondern ich glaube, es war eine Aufnahme von Foodora. Seitdem gibt es den Fahrradboten-Kollektivvertrag, aber es gibt Fassadenreiniger, es gibt den Bäcker, es gibt sehr viele unterschiedliche, auch mit ganz unterschiedlichen Dingen, die dort geregelt werden. Also die Arbeitszeit bei den Bewacherberufen zum Beispiel, extrem ausgedehnte Normalarbeitszeit, also bis das da eine Überstunde mal beginnt, dauert es lang. Mhm. Kündigungsfristen beim Bäcker sind, ich weiß es nicht genau, aber es sind, glaube ich, 1 Tag oder 2 Tage Kündigungsfrist. Das ist so etwas, was wir im Angestelltenverhältnis mit unseren 6 Wochen, 2 Monaten uns einfach sehr fremd ist. Also es wird sehr, sehr kleinteilig im Kollektivvertrag und es wäre mal spannend, jeden Kollektivvertrag überhaupt mal namentlich durchzuschauen, was es alles gibt.
Was sind die restlichen 3%? Was fällt da darunter?
Kollektivvertragsfreie Räume, also zum Beispiel Konzipienten. Konzipienten sind von keinem Kollektivvertrag erfasst. Es gibt zwar einen Kollektivvertrag für Kanzleiangestellte in den verschiedenen Bundesländern, aber Konzipienten sind nicht vom Kollektivvertrag erfasst, damit auch kein Mindestgehalt sozusagen. Das Mindestgehalt ist nur
daran liegt's also.
ortsüblich und angemessen. Ja. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo Dienstverträge oder Dienstnehmer ausgenommen werden von Kollektivvertrag.
Warum gibt es eigentlich keinen Kollektivvertrag für Konzipienten?
Vermutlich hat man sich politisch noch nicht durchgedrungen, einen Kollektivvertrag abzuschließen. Abschlusspartner sind die Rechtsanwaltskammern. Also muss man nachfragen bei der Rechtsanwaltskammer Wien, warum es keinen Kollektivvertrag oder warum die Konzipienten nicht in den Kollektivvertrag der Kanzleiangestellten aufgenommen sind.
Ja. Okay, nicht absolut spannend. Das ist natürlich ein guter und spannender Punkt. Gut zu wissen. Erzählst du uns zum Abschluss des Hauptteils vielleicht noch was zu Personalabteilungen in Startups? Wie sieht es da aus eigentlich?
Die Personalabteilungen in Startups sind nicht die Personalabteilungen, die es 10 Jahre oder 15 Jahre in der Vergangenheit gegeben hat. Also vor 15 Jahren war ein Personalist Mitte 50, sehr erfahren, hat schon alles auf der Welt gesehen und konnte durch nichts erschüttert werden. War meistens weiß und männlich. Und mittlerweile ist die Personalabteilung nicht nur in Startups, aber insbesondere dort, Anfang bis Mitte 30, auch die Leitung Anfang bis Mitte 30, einen hohen Frauenanteil und einfach schnell. Schnell, dynamisch in der Umsetzung, auch in der Mitarbeiterführung und immer kreativer. Also als einfaches Beispiel, einer meiner Mandanten, die haben einen Happiness Manager. Also in der Personalabteilung ist einer zuständig für das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Jetzt der durchschnittliche Österreicher sagt jetzt, was soll bitte ein Happiness Manager? Das klingt so richtig amerikanisch und Blümchenwiese, aber er hat schon einen guten Grund. Er ist zuständig dafür, dass es auch im Unternehmen, in den verschiedenen Abteilungen, Finanzabteilung, in der Verwaltung, in der Buchhaltung, sonst wo, den Leuten gut geht. Weil am Ende des Tages ist ein Unternehmen nur so erfolgreich, wie es auch die Mitarbeiter führt.
Also sozusagen ein schönes Wort für Ombudsmann oder Ombudsfrau so auf
der
Art.
Richtig, der vielleicht noch Social Events veranstaltet, der vielleicht zum Frühstück lädt einmal im Monat oder zum gemeinsamen Teams-Call, wo jeder ins Homeoffice zu Hause ein kleines Lunchpaket geliefert bekommt etc. Also da werden die Personalabteilungen in der Mitarbeiterführung auch jedes Jahr kreativer. Also es ist nicht mehr so, dass die Personalabteilung dafür zuständig ist, dass der Dienstvertrag unterschrieben wird und dass die Kündigungen ausgesprochen werden, sondern dass sehr viel Arbeit dazwischen auch ist. Also wenn man jetzt sagt, wie können wir die Produktivität steigern, denkt man nicht jetzt an, wie quetsche ich mehr heraus vom Fließband weg, sondern ich denke daran, welche Schulungen muss ich anbieten, welche Trainings muss ich anbieten. Das ist auch ein Teil, den ich gerne selbst mache. Also ich trage sehr gerne vor, aber ich werde auch sehr gerne von Personalabteilungen oder von Rechtsabteilungen eingeladen, um einen Halbtag über Arbeitsrecht für Führungskräfte zum Beispiel zu reden. Die ersten 5 Minuten denken sich alle immer, na, das wird jetzt trocken, ja, ob man das durchhalten den ganzen halben Tag oder den ganzen Tag. Aber das Gute ist...
Ich bin heute auch positiv überrascht, wie spannend das
war. Na eben. Aber das Gute ist, man erkennt, wie lebendig das auch ist und wie praxisnah das auch ist. Also es ist keine Rechtsmaterie, die jetzt irgendwo im sterilen Raum passiert, sondern mit meiner vorherigen Entlassungsgeschichte merkt man, dass es wirklich aus dem Leben gegriffen ist. Und das haben die Personalabteilungen, vor allem in diesen jungen Unternehmen, jetzt immer mehr für sich mitgenommen, dass eben diese Mitarbeiterführung ebenso wichtig ist, wie dass man gute Dienstverträge hat und gute Betriebsvereinbarungen hat und dass das Entlohnungssystem transparent ist etc.
Super. Dann würde ich sagen, gehen wir in unseren dritten Teil über Tipps und Tricks. Welche Tipps und Tricks kannst du sowohl an, sage ich jetzt einmal, weitere andere Juristen mitgeben, aber auch an Leute, die mit dem Arbeitsrecht tagtäglich zu tun haben? Soll man sich Urlaubstage lieber auszahlen lassen oder konsumieren? Oder soll man Überstunden als Zeitausgleich nehmen? Wie ist das am besten?
Naja, wenn du mich so direkt fragst, bin ich immer ein Fan davon, dass Urlaub konsumiert wird, weil erstens ist dann keine Rückstellung zu bilden am Jahresende und zweitens hat der Dienstnehmer seinen Urlaub verbraucht und kommt demnach erfrischter und erholter in die Arbeit. Also das glaube ich schon, was es früh gegeben hat, dieses Urlaub horten, damit man gerade 3 Jahre Urlaub hortet, um dann 3 Monate früh in Pension zu gehen, das ist Gott sei Dank Schnee von gestern, sondern die Unternehmen schauen auch sehr drauf, dass Arbeitszeit, dass Zeitausgleiche abgebaut werden und Urlaube konsumiert werden. Wir haben ja auch Zuhörer, die aus dem bald Rechtsbereich oder noch studentischen Bereich oder Konzipientenbereich sind. Für die habe ich eine ganz wichtige Message, glaub ich zumindest, dass sie wichtig ist. Und die gebe ich meinen Konzipienten auch immer mit. Es ist ganz wichtig bei der täglichen Arbeit, auch als Konzipient, daneben sich immer wieder mit Rechtsproblemen zu beschäftigen. Und ich sage immer, dass die beste Beschäftigung ist, einen Fachartikel zu schreiben. Man hat vielleicht als Konzipient, als Konzipientin etwas Scheu davor, jetzt bei Manz oder LexisNexis anzufragen, bitte kann ich etwas publizieren. Ich gebe aber jetzt ich starte den Aufruf, macht es. Ja? Die Verlage freuen sich über jede Publikation, es wird sicher auch drüber gearbeitet, man bekommt Fahnen oder sonst was, aber dieses Beschäftigen mit einem Rechtsproblem, diese praktische, bei mir ist es meistens eine praktische Herangehensweise, schärft die Sprache, womit auch die Schriftsätze besser werden, aber auch es schärft das Rechtsbewusstsein und am Ende des Tages auch das eigene Rechtsempfinden, das Gespür für die Rechtsfrage, das Gespür für die Lösung. Und mir hat das immer sehr viel gebracht. Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich glaube auch schon über 20 Fachartikel geschrieben, dass wenn ich mich in so ein Thema hineingetigert habe, ich dann alles über das Thema wusste. Und das hat mir dann im alltäglichen Bereich sehr viel auch gebracht. Also ich glaube, der Kollege vom Insolvenzrecht von 2, 3 Folgen davor, den ich mir angehört habe, hat auch gesagt, am Anfang dauert etwas länger und man braucht etwas länger, um etwas fertigzustellen, um etwas zu recherchieren. Ich sehe das ganz genauso, dass es eine Investition in die Zukunft ist und genauso ist dieses Schreiben von Fachartikeln eine Investition in das eigene Wissen, aber auch in dem Schärfen der Sprache.
Super Tipp, ja. Den gab es per se auch so noch nicht und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Danke dafür.
Gerne.
Dann hast du noch andere Tipps?
Schwierig. Ja.
Du sagtest, deine Konzipienten, das heißt, du hast auch Konzipienten?
Ja.
Ihr habt mehrere?
Ich persönlich habe 2 Konzipienten, also eine Konzipientin, einen Konzipienten. Mein Konzipient ist derzeit auf Prüfungsurlaub, das heißt, der macht derzeit, absolviert er die Rechtsanwaltsprüfung und hat jetzt noch mündlich vor sich und wird es bravourös machen. Aber das ist auch ganz wichtig als Bestandteil der anwaltlichen Tätigkeit, auch das Wissen erstens weiterzugeben, aber auch zu schulen, wie der Anwalt zu arbeiten hat. Ja? Wie man ein Rechtsproblem angeht, wie man eine Stellungnahme verfasst, aber auch gewisse Persönlichkeitsschulung. Wie gehe ich mit schwierigen Mandanten um? Wie löse ich unangenehme Honorarfragen? Also es ist ja unsere Tätigkeit ist ja nicht so, dass ein Mandant anruft, dann mache ich eine Stellungnahme, dann schicke sie raus und dann bezahle die Honorarnote. Das ist ja sehr viel dazwischen. Und das macht es aber, finde ich persönlich, auch als Ausbildungsanwalt extrem spannend, auch mit anderen Kolleginnen gemeinsam zu arbeiten, weil ich ja auch von denen wieder was lerne, weil die zu mir sagen, du bist vollkommen umständlich, warum magst du das nicht so und so viel einfacher? Also es ist dennoch ein gutes Teamgefüge, weil ich mir auch nicht vorstellen könnte, als Einzelanwalt zu arbeiten.
Vielleicht eine Frage, die für den einen oder anderen Zuhörer auch noch interessant sein könnte. Was verdient man jetzt als Partner im Vergleich zu dem, was man als Konzipient verdient hat? Ist das ein grober Unterschied oder wie schätzt du das ein? Wie ist das bei dir, wenn du darüber reden willst?
Naja, das ist immer die Frage und die Kollegen und Kolleginnen, die im Podcast vor mir waren, haben das alle vollkommen elegant umschifft. Ja? Ich sage mal so, was man nicht vergessen darf, ist das wirtschaftliche Risiko. Das heißt, es könnte sein, dass irgendein Monat ist, wo keiner anruft. So, dann hat man aber eine Kanzlei, dann hat man, wie bei uns, 18 Mitarbeiter, man hat die Personalkosten, man hat die Miete etc. Das heißt, man sollte schon auch im Hinterkopf behalten, der Konzipient hat überhaupt kein wirtschaftliches Risiko und auch kein Haftungsrisiko. Das heißt, es ist natürlich ein doch merkbarer Unterschied zwischen dem Letztgehalt von Konzipient und dann einem Partner, aber in einem guten Monat verdient man gut und in einem schlechten Monat verdient man vielleicht nichts.
Okay,
verstehe. Es gibt ja auch Konzipienten, die ein ganzes Leben lang Konzipienten bleiben. Soll es ja auch geben.
Mhm. Also ja.
Ist nicht das Schlechteste.
Okay.
Zumindest manchmal.
Also du würdest sagen, es ist schon signifikant besser als Konzipient, aber eine Zahl kann man so nicht nennen.
Eine Zahl kann man so nicht nennen, natürlich nicht.
Okay, perfekt.
Hat jemand bereits eine Zahl genannt?
Nein, ich habe gedacht, vielleicht lock ich dir eine Zahl raus.
Vielleicht in den nächsten Podcast-Folgen.
Wer weiß, ja. Vielleicht wird dann der eine oder andere mal quasi ganz offen reden. Aber natürlich, ich verstehe das absolut und du hast mit allem recht. Es ist halt jeder Monat anders als der letzte und man hat natürlich ein wirtschaftliches Risiko und das muss man alles in die Waagschale legen, auf jeden Fall.
Aber das bringt mich auch dazu, vielleicht unseren Zuhörern zu sagen, das Arbeitsrecht ist einer der krisensichersten Rechtsgebiete. Also wenn man jetzt die letzten 2 Jahre auf Verkehrsrecht spezialisiert war, hat man sich in der Corona-Pandemie etwas schwer getan. Arbeitsrecht, jede Krise, gehen die Fallzahlen in den arbeitsrechtlichen Boutique-Kanzleien oder Großkanzleien oder Einzelanwaltskanzleien hinauf, weil jede Kurzarbeitsrichtlinie, die neu geschrieben wird, führt dazu, dass ein Arbeitsanfall kommt. Und dementsprechend ist Arbeitsrecht mit Sicherheit eins der krisensichersten Rechtsgebiete.
Wie siehst du eigentlich, ich habe letztens diesen Talk von Elon Musk gesehen, dieses Interview, und da hat er gemeint, naja, wir werden jetzt nicht nur Autos, sondern auch humanoide Roboter produzieren, die den Menschen einfach Arbeit, stupide Arbeiten abnehmen sollen. Und er sieht die Zukunft der Menschheit im Überfluss. Das heißt, jeder wird genug haben von allem und keiner muss dann noch arbeiten. So sieht zumindest Elon Musk die Zukunft. Glaubst du, diese Entwicklung könnte sich irgendwie besonders aufs Arbeitsrecht und wenn ja, wie auswirken?
Beim Arbeitsrecht ist es spannend, ja? Weil man natürlich sagen muss, wenn so viele Arbeitsplätze wegfallen, dass der einzelne Mitarbeiter jetzt überflüssig wird, der jetzt aber sich dadurch nichts im Supermarkt kaufen kann und wieder die Wirtschaft nicht belebt, muss man halt sich die Frage stellen, ob so nach Schweizer Modell bedingungsloses Grundeinkommen sozusagen, ob es da Stoßrichtungen gibt oder man eine Art, ich glaube, es wurde schon mal diskutiert, eine Art Maschinensteuer einführt, um so das Sozialsystem aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht oder ich fürchte mich etwas vor dem Gedanken von Elon Musk, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sehr viele Bereiche von sehr großer Disruption betroffen sind. Viele Optimisten sagen aber dann, aber jede Branche, die jetzt wegfällt, führt dazu, dass eine andere neue Branche entwickelt wird. Also in der Fertigung fällt der Arbeitsplatz weg, aber in der Robotik kommt der Arbeitsplatz hinzu. Mhm. Die große Frage ist, ob es nicht eine Verschiebung ist des Bildungsniveaus, das notwendig ist, um denselben Arbeitsplatz zu erhalten. Mhm. Das kann vielleicht sein. Mhm. Die bessere Ausbildung, die besseren Erfahrungen, die Tätigkeit an sich, eine nicht einfache handwerkliche, manuelle, sondern eine vielleicht mehr geistige, ins Computersystem steckende, programmierende Tätigkeit ist.
Auf der anderen Seite sagt man, dass der krisensicherste Job sowas wie ein Installateur ist.
Vollkommen richtig. Also der Installateur wird, und man sieht es, glaube ich, auch in Wien, wenn man einen Installateur anruft, das ist eine Wartezeit von 3 Wochen. Und das zeigt uns doch, dass, und das würde ich meiner Tochter auch einmal sagen, mach einen handwerklichen Beruf und dann kannst du noch immer schauen, was daraus wird.
Ich glaube, das sind gute Abschlussworte. Ich danke dir vielmals für dieses wirklich spannende und tolle Interview. Und ich wünsche dir alles Gute noch. Ich glaube, du hast schon alle Ziele, die man als Rechtsanwalt erreichen kann, erreicht mit Named Partner. Ich weiß nicht, was man da noch, was jetzt noch,
was dich
jetzt
noch antreibt. Es gibt immer Ziele.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du sie erreichst und sage vielen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen und schönen Abend.